Heute reden wir über eine Entscheidung, die viele im Laufe ihres Lebens und im Laufe ihres Studiums bereuen. Nämlich, sie nicht getroffen zu haben.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spotlight on After School, eurem Podcast für echte Einblicke in Studium, Ausbildung und Beruf. Ja, und guten Morgen auch von meinerseits. Ein spannendes Thema hier. Natürlich bin ich nicht alleine. Wie immer stehe ich hier mit meinem guten Freund Jan in Wiesbaden. Guten Morgen, Jan.
Guten Morgen, Valentin. Ja, du hast es schon gesagt, heute geht es um ein Herzensthema von mir, das Auslandssemester.
Genau.
Und dazu haben wir uns noch Unterstützung geholt. Wir haben den Philipp heute. Guten Morgen, Philipp.
Hallo, schönen guten Morgen.
Möchtest du dich vielleicht kurz mal vorstellen, wer du so bist, was du so machst?
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich wurde von dir eingeladen, weil ich als Experte ausgerufen wurde, da ich in meinem Studium 2 Auslandssemester sogar gemacht habe. Und freue mich hier zu sein, ein bisschen mit euch zu teilen, was für gute und aber auch schlechte Erfahrungen ich damit gemacht habe. Direkt gerne mal vorweggenommen. Ich habe größtenteils gute Erfahrungen damit gemacht und würde das auch jedem ans Herzen legen.
Ich habe ja auch ein Auslandssemester gemacht, war nur eins allerdings. Das heißt, du bist quasi der Pro-Pro von uns beiden. Ja. Interessant ist aber natürlich, dass du quasi an Partnerhochschulen warst und ich als Freemover gegangen bin. Das heißt, das kommen wir gleich mal drauf, was da der Unterschied ist. Aber dass wir auch nochmal diese verschiedenen Sichtweisen die Zuhörenden heute teilen.
Genau, jetzt für euch Zuhörende. Ich habe kein Auslandssemester gemacht und auch nie mit dem Gedanken gespielt. Keine Ahnung, irgendwie lag das einfach nicht auf meinem Blick. Ich habe mich ganz wohl gefühlt in der Situation und habe da irgendwie nicht das Verlangen für gespürt. Aber ich möchte mal wissen, was hat dich bewegt, Jan? Warum wolltest du ins Ausland gehen?
Ja, es ist schon, liegt quasi, glaube ich, irgendwo in meiner Kindheit. Ich war mit meinen Eltern oft weg und auch längerfristig, weil mein Papa öfter längere Geschäftsreisen hatte. Und da kam es schon mal vor, dass wir 6 bis 8 Wochen irgendwo im Ausland waren. Und irgendwie habe ich das immer so mitgenommen, dass mir immer so Spaß gemacht hat. Ich habe es total geliebt, irgendwo zu sein, besonders in den USA. Das hat mich immer sehr fasziniert, insbesondere die Westküste. Und so kam irgendwie auch der Wunsch auf, boah, mal in den USA zu studieren, das wäre so ein Traum, das wäre so das Ding. Und das hat mich immer irgendwie begleitet. Und dann habe ich jetzt 2020 Abitur gemacht, das heißt Corona-Abi. Das heißt, ich habe auch die ersten Semester eigentlich komplett von zu Hause studiert. Und da war das irgendwie vom Tisch. Also, teilweise durftest du ja auch gar nicht in den USA einreisen.
Ja.
Und ja, da hat sich das quasi irgendwie erledigt gehabt. Hab dann Master angefangen. Da ging es dann wieder, aber der Master war auch so kurz mit 3 Semestern. Und dann irgendwie, das war im 2. Semester, habe ich gesagt, weißt du was, jetzt oder nie. Und habe mich irgendwie informiert. Innerhalb, keine Ahnung, von 1,5 Monaten habe ich das dann klar gemacht. Und 2,5 Monate später, saß ich in San Diego.
Geil.
Das war eine sehr spontane Aktion. Und ich bereue es absolut nicht. Also ich habe da so viel mitgenommen und so viele tolle Menschen kennengelernt. Also für mich war das ein sehr spontanes Ding in meinem Master, diese Entscheidung. Aber ich habe mir damit einen längerfristigen Wunsch sozusagen erfüllt.
Philipp, du warst mit Sicherheit in deiner Kindheit nicht viel im Ausland. Das ist ja nicht so gang und gäbe. Was war denn deine Motivation fürs Auslandssemester oder für die Auslandssemester? Das muss ja so gut gewesen sein, dass du gerade noch eins gemacht hast. Mhm.
Ja, ich finde es interessant, dass da doch so viele Parallelen zwischen mir und Jan stehen. Für mich stand auch schon vorher klar, dass ich ein Auslandssemester machen will. War mir vorm Studium nicht ganz sicher, was ich überhaupt studieren will und habe mich dann aber am Ende in meinem Bachelor für internationale Betriebswirtschaft entschieden. Das Studium war schon darauf ausgelegt, ins Ausland zu gehen und hatte sogar das Ziel, oder mein Ziel zumindest war es, einen Doppelabschluss zu machen an einer anderen Uni. Genau wie aber auch bei Jan kamen bei mir ein paar Sachen dazwischen. Zuerst mal der Brexit hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich nach Edinburgh, Schottland gehen wollte. Dann hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass ich meinen Doppelabschluss in Budapest nicht machen konnte oder nicht machen wollte. Und bin dann im Bachelor letzten Endes auch durch eine Kurzschlussreaktion habe ich mich dann in Aruba beworben. Das ist eine kleine Karibikinsel, die zu Holland gehört. Also mit einfach so das schönste Ziel, was ich in der Liste gefunden habe, weil ich einfach raus wollte aus diesen Pandemietrott, den wir damals hatten. Man hat sich sehr eingeengt gefühlt, man hat wenig vom Studium gehabt und ich wollte umso mehr dann nachholen und erleben. Das hat mir dann so gut gefallen, dass für mich dann auch für einen Master wieder klar war, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn ich es einrichten kann, würde ich das gerne nochmal machen. Neben diesen ganzen Erlebnissen, die man da erwartet und Abenteuererfahrungen, die man sammeln will, würde ich aber trotzdem auch sagen, dass sowas wie die Sprache verbessern, den Lebenslauf aufwerten, auch mal das Uni-Thema aus einem anderen Blickwinkel, aus einem anderen Land zu erleben, auch Teile für die Entscheidung waren. Also der Mix aus grundlegend erstmal Erlebnisse sammeln, aber dann aber für professionelle Karriere den Lebenslauf etwas aufbessern.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass ein Auslandssemester nicht nur Party und Urlaub ist und Surfen gehen, sondern halt auch wirklich natürlich einen Sinn hat. Ne? Und wenn man da die Kurse da auch gescheit wählt und sich da natürlich auch engagiert, kann man natürlich auch einen Lebenslauf sehr, sehr gut dadurch aufwerten. Da hast du absolut recht.
Genau das würde ich sagen. Also all die Sachen, die ich im Nachhinein für mich rausgezogen habe, die hat man gar nicht so auf dem Schirm, sondern man denkt erstmal, macht hier nur Spaß, Party und Urlaub. Aber gerade das, was ich für mich dann später an, wir würden immer sagen, Soft Skills rausgezogen habe, sind dann sowas wie Unabhängigkeit, Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit finde ich sehr interessant. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Konfliktkompetenz und auch das Selbstbewusstsein des Verlassens der Komfortzone. Das sind so Sachen, die ich da extrem mitgenommen habe. Und das sind aber auch alles Eigenschaften, die man grundsätzlich erstmal nicht so auf dem Schirm hat, sondern man ist erstmal dort, man entwickelt sich langsam und stetig und merkt es von Tag zu Tag gar nicht, sondern sind eher Eigenschaften, die sich im Nachhinein herausstellen, dass die sich so gebildet haben oder verbessert haben.
Ja. Wir haben ja vorhin ja schon kurz angesprochen, du bist über eine Partnerhochschule, ich als Free Mover ins Auslandssemester gegangen. Und dazu wollen wir mal generell sprechen, was bedeutet es denn, so ein Auslandssemester zu planen? Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, als Free Mover zu gehen. Das war ich. Das bedeutet, man ist im Prinzip unabhängig von seiner Hochschule und welche oder von Uni und welche Partnerhochschulen im Ausland es gibt. Da gibt es mehrere so Organisationen, die einen da auch vermitteln an verschiedene Hochschulen und Unis im Ausland. Und dafür habe ich mich entschieden. Das ist die Variante, wo man organisatorisch natürlich mehr zu tun hat und mehr selbst organisieren muss. Allerdings, wenn man wie ich jetzt an einen Standort möchte oder eine Uni möchte, die keine Partnerhochschule ist, dann kommt man da halt nicht drumherum manchmal. Philipp. Wie war das bei dir? Wie ist das, wenn man über eine Partnerhochschule ins Ausland geht?
Also vielleicht mal grundsätzlich, wenn man noch gar nicht mit dem Prozess zu tun hat, gibt es so die erste Anlaufstelle an Unis wären, bei mir zumindest, war sowas wie ein International Day, der organisiert wird. Es gibt Einführungsveranstaltungen vom International Office und Sprechstunden. Und von da an startet eigentlich dieser Bewerbungsprozess intern an der eigenen Uni. Dort startet der Prozess, der interne Bewerbungsprozess. Und man informiert sich hier über die Möglichkeiten, die Uni mitbringt. An meiner Uni waren die Möglichkeiten sehr weit ausgebaut. Es gab ein Programm für Europa, was immer mit der Erasmus-Förderung zusammenhängt, wo wir später nochmal drauf kommen. Und alles andere, was außenrum liegt. Da sollte man sich dann früh genug an diesen Infoveranstaltungen informieren, was denn Fristen sein könnten. Weil diese internen Verfahren steht man zum einen in Konkurrenz mit den anderen Studenten und vor allem hat strikte Fristen. Konkurrenz mit anderen Studenten meine ich damit, wenn man an eine Partneruni gehen will, haben die Unis miteinander Abkommen. Das heißt, wenn zwei Studenten zum Beispiel von der eigenen Universität an die andere Universität gehen, kriegen diese Partneruniversität auch zwei Plätze an der eigenen Universität. Also es ist ein Austauschprogramm. Der Vorteil davon ist, dass man keine Kosten an der Uni hat, also man muss keine Der Vorteil ist, dass man keine Studiengebühren, Semestergebühren an der anderen Partnerhochschule zahlen muss, sondern man zahlt einfach weiter an seiner Heimhochschule und kann nahtlos über in die andere Hochschule gehen. Bedeutet aber auch, dass die Plätze limitiert sind und je mehr sich auf eine Universität oder Partneruniversität bewerben, desto höher ist die Konkurrenz. Man sollte also, wenn man an beliebte Orte gehen will, darauf achten, dass man eine besonders starke Bewerbung hat. Das kann sich in Noten äußern oder Motivationsschreiben. Trotzdem hat man meistens darüber hinaus Erst-, Zweit- und Drittwahl und wird ein Ziel finden. Man sollte sich aber schon darauf einlassen, dass man nicht unbedingt immer den Platz kriegt, den man sich wünscht. das kann wahrscheinlich in einem Free-Mover-System anders aussehen.
Ja, da hast du recht. Also da ist es oftmals so, dass wenn man die Kriterien der Hochschule im Ausland erfüllt, dass man dann meist auch genommen wird. Ja. Die haben halt unterschiedliche Kriterien, je nachdem, für welche man sich bewirbt. In meinem Fall bin ich auch in meine Erstwahl gekommen, an die San Diego State University, Kalifornien. Ja, das habe ich schon gesagt, meine Planung war sehr kurzfristig und irgendwie völlig über den Zaun gebrochen. Wie früh hast du dich denn beworben?
Ah, das ist eine gute Frage. Also im Bachelor habe ich sehr früh angefangen. Unser Plan vom Studienplan hat vorgesehen, im dritten und vierten Semester seine Auslandssemester zu machen. Es liegt aber auch daran, dass dieser Studiengang darauf ausgelegt war, ins Ausland zu gehen. Im Bachelor würde ich sagen, sollte man schon im ersten Semester damit anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie die internen Fristen der Uni sind, um dann sich nicht im Nachhinein zu ärgern. Man hat häufig länger Zeit. Im Master würde ich sogar sagen, dass man, du hast vorhin schon mal gesagt, dass dein Master 3 Semester lang war, dass man sich vielleicht vorher schon informiert, wie das Verfahren an der Uni abläuft. Deswegen, ich würde immer sagen, so früh wie möglich, erstes Semester vielleicht sogar spätestens. Zum Vergabeverfahren vielleicht noch, in meinem zweiten Semester bin ich nach Taiwan gegangen und mir war vorher klar, ich will nach Asien gehen, habe aber schnell gemerkt, dass fast alle Studenten an meiner Uni nach Japan und Korea gehen wollen. Da habe ich für mich vorher erstmal abgewogen, will ich in diesen Konkurrenzkampf mit den anderen um die Plätze gehen? Ist mir das überhaupt so wichtig, in diese spezifischen 2 Länder zu gehen oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Und so kann man sein Verfahren auch ein bisschen optimieren, dass man sicherer auch bei Konkurrenzkampf seine Plätze bekommt oder seine Erstwahl bekommt. Und ja.
Aber du hast schon gesagt, so ein Jahr vorher gilt schon als Richtwert, wo man sich damit auseinandersetzen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ein Jahr, also sollte mindestens ein Jahr vorher sein. Es geht auch manchmal schneller. Trotzdem lieber auf der sicheren Seite sein.
Ja.
Jetzt hast ja gerade du, Philipp, gesagt, das ist ein Austauschprogramm. Und Jan, ich glaube, dazu wirst du auch noch ein bisschen was anschneiden. So ein Auslandssemester ist ja mit Kosten verbunden. Ich muss dort wohnen, ich muss dort erstmal hinkommen. Und wenn ich über so ein Partnerprogramm mache, entfallen halt die Studiengebühren. Was kommt da auf mich zu? Und welche Programme gibt es da vielleicht?
Grundsätzlich hängt das Budget natürlich ab, von welchem Land in das man geht. Zur Finanzierung ist wichtig, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Unterstützung zu bekommen. Neben zum Beispiel BAföG, was man in Deutschland beziehen kann, gibt es auch Auslands-BAföG, wo man in der Regel auch Zugriff drauf hat, wenn man das BAföG in Deutschland schon genehmigt bekommen hat. Und darüber hinaus gibt es verschiedene Stipendien. Eins der einfachsten Stipendien zu bekommen ist, wenn man innerhalb der Europäischen Union an Partneruniversitäten geht. Ich denke mal, das ist für Freemover genau das Gleiche, Jan, oder? Erasmus?
Oh, da bin ich mir sicher.
Auf jeden Fall für Partnerunis ist es in meiner Erfahrung sehr einfach bis fast schon sicher, dass man innerhalb der EU die Erasmus-Unterstützung bekommt. Die liegt, glaube ich, gerade bei so um die, je nach Land, es gibt verschiedene Länderzonen, 400 bis 500 € im Monat, was in vielen Ländern schon zum Beispiel die Miete finanzieren könnte. Das ist ein Zuschuss, den wir Studenten von der EU bekommen. Wenn man außerhalb von der EU studieren will, sieht es ein bisschen schwieriger aus. Da muss man sich dann zum Beispiel an das DAAD, das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst, wenden. Die haben vor allem eine Stipendiendatenbank, auf die man sich außerhalb von seiner Uni bewerben kann. Dabei ist es auch nicht immer nur wichtig, gute Noten zu haben, sondern da geht es auch um Sozialengagement und andere Sachen, die man vorbringen kann. Zusätzlich hatte meine Universität noch ein internes Vergabeverfahren für ein Stipendium außerhalb der EU, was auch über den DAAD gelaufen ist. Und da sollte man sich genauso früh wie überhaupt schon mit dem Auslandssemester sich auseinandersetzen, genauso früh schon mit Stipendien auseinandersetzen, weil die Fristen meistens sehr früh sind und die Konkurrenz darauf noch viel höher. Weil natürlich fast jeder Student sein Budget verbessern will fürs Auslandssemester und sich fast jeder darauf bewirbt.
Ja, bei mir ist es halt so, ich bin nicht in Europa gewesen. Ich war als Freemover unterwegs und das heißt, auch die Semestergebühren werden nicht übernommen. Da ist es so, du hast schon gesagt, der DAAD ist eine gute Anlaufstelle. Da kann man sehr, sehr viele Stipendien finden in der Stipendiendatenbank und die haben auch selbst Stipendien, die auch teilweise die Semestergebühren bezahlen oder sogar vollständig. Das heißt, auf jeden Fall, egal ob als Free Mover oder über eine Partnerhochschule, es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Der Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Eine andere Möglichkeit, sein Budget aufzubessern, ist über Auslands-BAföG. Das Auslands-BAföG ist einkommensspezifisch, das bedeutet, man selbst darf eine Einkommensgrenze nicht überschreiten und auch die Eltern nicht. Ja, aber so als Grundregel gilt, jeder, der das Inlands-BAföG bekommt, bekommt auch das Auslands-BAföG. Wichtig dabei ist natürlich zu wissen, dass man das zum Teil zurückzahlen muss. Also es ist nicht wie ein Stipendium.
Das ist auch ein Unterschied für mein erstes zum zweiten Auslandssemester, ist, dass ich sehr viel strukturierter an die Budgetplanung rangegangen bin. Man muss sich im Klaren sein, ungefähr wie die Wohnungs- oder Zimmerpreise sind, ob man in einem Studentenwohnheim unterkommt oder ob man eine eigene WG gründet. Man sollte vorher auf, ich glaube, der Name war Numbeo, können wir auch nochmal in die Shownotes reinstellen. Ist eine Seite, die trackt Lebensunterhaltskosten in den Ländern auf Nutzerbasis, und darüber kann man grob abschätzen, wie viel Ausgaben man hat. Darüber hinaus sollte man an der eigenen Uni gucken, ob es Erfahrungsberichte gibt oder ob sie vermitteln können zu Studenten, die vielleicht genau in diesen Ländern in den letzten Semestern waren, um sich schon mal vorher eine grobe Budgetplanung zu machen. Ich glaube, es kann nichts Unangenehmeres geben, in einem Auslandssemester zu sein und am Ende am letzten Hungerbrot zu nagen, währenddessen alle anderen Austauschstudenten unterwegs sind, Wochenendausflüge machen oder sonstiges und man selber sein Budget nicht mehr im Griff hat. Deswegen sollte man sich vorher mit den genannten Punkten ein monatliches Budget aufstellen, darauf vielleicht noch einen Buffer von 10-15% draufhauen, falls mal was teurer wird. Und das sollte irgendwie finanzierbar sein.
Auf jeden Fall. Also ich habe da auch eine Budgetplanung gemacht. Klassisch Excel-Tabelle, mal geguckt, was kostet mich in Kalifornien das Wohnen in San Diego, was kostet mich die Verpflegung dort. Natürlich auch ein bisschen Spaßgeld einkalkuliert, weil das Auslandssemester macht fairerweise auch nur halb so viel Spaß, wenn du nur in deiner Bude sitzt und studierst. Das muss man auch sagen, dass diese Trips, die man halt macht, man, keine Ahnung, Cabrio mietet und mal die Küste hochfährt oder so, das gehört halt auch irgendwie dazu. Und das macht natürlich auch was aus, ne, für die generelle Lebensqualität im Auslandssemester. Das heißt, das auf jeden Fall mit einkalkulieren. Und bei uns war es zum Beispiel so, ich habe direkt bei der Uni angefragt, ja, wie sieht's aus, hättet ihr noch was frei in so einem Studentenwohnheim? Leider war das nicht der Fall. Das heißt, ich muss mir quasi was separat suchen. Allerdings gibt's Facebook-Gruppen. Facebook ist ja noch in den USA so ein Ding, deshalb Facebook. WhatsApp-Gruppen, auch von anderen International-Studenten, ja. Und mit denen bin ich dann in Kontakt gekommen und so haben wir halt eine WG gegründet. Wir haben uns dann ein Haus gemietet, so ein Bungalow mit 7 Zimmern, ja, und in Uninähe, und haben da quasi dann mit, ja, so einer Firma da das ausgemacht, dass wir da halt einziehen. Und die meinten noch so, ja, ihr Europäer seid uns ein bisschen lieber, weil die Amis, die zerlegen uns die Bude so schnell, ja, weil die frisch renoviert war. Ja, und so, genau, muss man da halt vorgehen, ja.
Ja, würdest du sagen jetzt im Nachhinein, dass das, was du genutzt hast oder die Unterkunft, die du gefunden hast, dass die irgendwie fair vom Preis war? Oder hast du im Nachhinein hat sich rausgestellt, es war dann doch sehr teuer?
Boah, also es war schon relativ teuer, ist halt aber auch Kalifornien, ne? Das sind ja Hauspreise generell irre, ne? Mhm. Ich glaube, das Haus hat allein auch, ist ein ganz normal Bungalow, war frisch renoviert, muss man sagen, aber das Haus hat halt auch ein Marktwert gab von, ich glaube, über 1,5 Millionen oder ja, so. Wahnsinn. Das ist irre, weil einfach die Immobilienpreise dort so hoch sind. Deshalb war die Miete entsprechend hoch. Allerdings hatte ich jetzt ein Einzelzimmer gehabt, hätte ich für den Preis auf dem Unicampus nichts bekommen. Zumindest kein Einzelzimmer. Also ein Einzelzimmer war, glaube ich, auf dem Campus.
Dann nur Dormroom.
Ja, genau, so ein Dormroom. Einzelzimmer wäre $400 teurer gewesen nochmal.
Boah.
On top, ja. Also deshalb, in Summe war es okay.
Also würdest du sagen, es war schon ein guter Griff?
Also wir wurden auf jeden Fall nicht über den Tisch gezogen.
Und auch so von der Lage, von der Atmosphäre.
Ey, das war top, weil wir sind irgendwie, keine Ahnung, Viertelstunde zur Uni gelaufen.
Ja.
Bei den San Diego kannst du natürlich auch ganze Jahr zur Uni laufen, weil das Wetter natürlich top ist. Und da waren quasi nur Studenten um uns herum. Ja, das heißt, die ganzen Häuser waren auch irgendwie vermietet und umgebaut. Die werden meist ja dann irgendwie abgekauft von irgendeinem älteren Ehepaar oder so. Die renovieren das dann und ziehen möglichst viele Zimmer rein, die dann halt nicht so groß sind. Und dann vermieten die halt das an die Studenten und damit kriegst du halt mehr raus, als wenn du das halt an eine Familie vermietest. Ja. Ne? Also eine Partei, die das komplette Haus mietet. Und so haben wir das quasi dann auch gemacht und um uns herum waren nur Studenten. Ja, allerdings gab es nicht so viele Häuser mit Pool und wir waren eins mit Pool. Das war natürlich sehr cool. Ja, das ist natürlich top.
Da hätte ich vielleicht noch schlechte Erfahrungen auch zu. Also zunächst genau. Im ersten Auslandssemester hatten wir was sehr Ähnliches, würde ich sagen. Auch eine eigene WG aufgebaut.
In Aruba,
genau. Und hatten sogar einen Pool unten. Und das ganze Haus war am Ende voll mit Austauschstudenten, weil wir dieses Haus weitervermittelt hatten an andere, was natürlich eine perfekte Atmosphäre gesorgt hat. Hinter jeder Tür waren neue Austauschstudenten. Wir hatten eigentlich die Tür nie abgeschlossen, weil jeder wie eine große WG zusammengelebt hat. Jetzt im zweiten Auslandssemester, ich bin da hart im Nehmen, ich hatte keine großen Probleme damit, aber ich hatte ein bisschen Probleme auf der Wohnungssuche und habe mich dann entschieden, über Airbnb Kurzzeitwohnen zu starten. Also, dass ich den ersten Monat buche und von da dann weiterschaue. In meinem ersten Monat kam ich dann in einem Zimmer an, was ein Loch in der Wand zur Straße hin hatte, wo der Vermieter ein bisschen Plastik drüber geklebt hat. Durchsichtiges Plastik. Also, ich hatte quasi ein
Fenster.
Genau. Nur das, was du nicht schließen kannst. Und das war wie ein eingebauter Tageslichtwecker, weil da war ein Loch in der Wand zur Straße hin. Zum Glück war das Loch im dritten Stock und hinten dran direkt wieder eine Wand. Also es ist jetzt nicht so, dass den ganzen Tag jemand reinschauen konnte. Aber ich glaube, das ist vielleicht nicht jedem da fühlt sich jeder so wohl. Dann habe ich in dem Monat leider auch nicht direkt wieder sowas Passendes gefunden. Bin wieder in so einen Monats-Airbnb gegangen und habe dort mit einigen Taiwanesen zusammen gewohnt, die so sozial scheu waren, dass man sich schon sehr wenig zu Hause gefühlt hat. Also wenn man ignoriert wird am Flur oder alle immer direkt hinter das Zimmer verschwinden, das war dann doch ein bisschen befremdlich. Und erst meine dritte Wohnung dann, in die ich gekommen bin, habe ich im Mix aus Taiwanesen und Austauschstudenten gewohnt für die letzten 2 Monate, was dann sehr angenehm war. Aber trotzdem ist mir schnell aufgefallen, für so Kurzzeitwohnen ist dann so ein im Verhältnis günstiges Land dann doch relativ teuer. Also wenn man mit eigentlich 300-400 Euro gerechnet hat, habe ich dann im Schnitt 500-550 gezahlt und andere Austauschstudenten, die was im Vergleich Schönes hatten, also sowas, was wir uns hier eigentlich vorstellen, die haben dann über 700 Euro gezahlt.
Ja.
Und das sind Mieten, die man eigentlich in Frankfurt abruft die man nicht in Taiwan erwartet.
Ja, verstehe ich.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast nicht rechtzeitig was gefunden und deshalb die Kurzzeitmiete eingegangen. Mhm. Was sind denn so die Fristen? Wann sollte man sich darum kümmern, eine Wohnung zu finden, in Facebook-Gruppen, bei Studentenwohnheimen anfragen etc.? Weil der deutsche Wohnungsmarkt zum Beispiel ist ja sehr, sehr schwierig. Da muss man viel Vorlaufzeit mitbringen. Und ich denke mal, im Ausland ist das noch mal schwieriger, wenn man es nicht besichtigen kann, keine Ahnung hat.
Ich würde auch sagen, so früh wie möglich, oder? Was meinst du?
Ich find's, kommt drauf an. Viele Studentenwohnungen werden auch erst zum Semesterende frei. Deswegen lohnt sich nicht immer zu früh zu schauen. Bei mir war der Sonderfall, dass wir eigentlich schon eine Absprache hatten zu einer Wohngemeinschaft. Und das Mädchen, mit der ich das ausgemacht habe von meiner Heimuni, hat dann kurzfristig sich was anderes organisiert. Also es lag jetzt nicht unbedingt dran, dass da die Planungszeit gefehlt hat. Ich würde sagen, man sollte so früh wie möglich sich angucken, wie der Markt dort funktioniert. Also über welche Portale gehen die Sachen weg? Ist es Facebook-Groups oder sind es irgendwelche Mietportale? Kann man vielleicht über Airbnb was finden? Es gibt da My Room Abroad ist zum Beispiel eine Seite, die auch viele nutzen. Da sollte man sich vorher einfach nur gut genug informieren, wo man die Angebote kriegt und dann ab dann regelmäßig reinschauen. Man muss, glaube ich, nicht Monate vorher schon was fest haben. Ist natürlich gut, wenn man was Passendes gefunden hat. Aber man sollte zumindest schon mal verstehen, wie der Wohnungsmarkt funktioniert, was man finden kann, weil die Lage, wo man wohnt und der Preis natürlich auch, der kann sehr viel ausmachen über die Erfahrung im Auslandssemester. Ich hatte zum Beispiel 2 Freunde im Auslandssemester, die haben ein bisschen außerhalb von der Stadt gewohnt, haben dann relativ schnell gemerkt, sie müssen eine Stunde in die Stadt reinpendeln. Und das hat denen dieses Erlebnis so versaut, weil ich innerhalb von 10 Minuten an irgendwelchen Night Markets zum Abendessen war und die haben am Stadtrand nichts gehabt.
Ich glaube auch, dass das Thema Anbindung an die Uni auf jeden Fall ein Punkt ist. Ich war ja auch sehr schnell dort. Trotzdem muss man sich natürlich Gedanken machen, die Uni ist relativ weit weg vom Strand. Wie komme ich da zum Strand? Ne? Also Thema Mobilität ist halt einfach etwas, was man im Kopf haben muss. Freunde von mir, die waren sehr nah am Strand, aber es ist auch weit weg von der Uni. Und da muss man halt das für sich selbst, glaube ich, so ein bisschen abwägen. Vielleicht so als letzter Tipp zum Thema Wohnen, was wir halt gemacht hatten, ist, wir haben mit dem Vermieter dann gesprochen, ein paar Mal auch gefacetimed, die Fragen dann beantwortet, die waren auch super nett. Ich halt glaube, wir hatten da ein bisschen Glück gehabt, aber das lief alles sehr, sehr gut. Ja, der hat uns da Videos geschickt, haben uns gefacetimed und dann wussten wir auch halbwegs, was uns erwartet.
Jan, wie hast du das Haus gefunden? Über die Facebook-Gruppe? Wurde es da inseriert von dem Vermieter?
Ich habe in eine Facebook-Gruppe erstmal reingeschrieben, hey, ich bin der Jan. Und ich suche Leute zum Zusammenwohnen für eine WG, ja, und da hat sich eine Deutsche aus Köln bei mir gemeldet. Ich so, hey, hier, ich habe schon 2, 3 Leute auch zusammen. Hältst du Bock, mit uns eine WG zu machen? Ja, ich so, klar, bin dabei. Und so hat sich dann, ich sag mal, eine Gruppe ergeben. Ursprünglich war ich mit ein paar anderen Jungs im Gespräch, das hat aber nicht geklappt, das Haus. Und fairerweise hatten die sich auch eher nach Party-WG angehört. Und dann, keine Ahnung, hat sich das nicht ergeben.
Schrecklich übrigens.
Ja, er geht gar nicht. Und das hat sich irgendwie mit denen nicht so ergeben. Und dann ist ein anderer, den ich darüber kennengelernt habe, und ich noch diese anderen Gruppe gejoint. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben. Und dann haben wir ein Haus gefunden. Das wurde dann leider doch nichts, weil es dann hieß, das Haus aber nur zur Hälfte bewohnbar, weil die andere Hälfte Baustelle oder so ist. Keine Ahnung, war irgendwie eine wilde Sache.
Wird viel gebaut dort.
Ja, am Ende sind wir dran vorbeigefahren.
Ja.
War keine Baustelle. Also wir waren ja vor Ort, da haben wir gesagt, das schaue ich mir jetzt an. Auf jeden Fall, das hat sich dann auch nicht ergeben und über diese Firma aber, die dieses Haus angeboten hat, haben wir dann das Haus, wo wir dann auch gewohnt haben, gefunden. Und am Ende haben uns, glaube ich, 1, 2 Leute noch gefehlt, aber die haben sich dann auch irgendwie aufgetan, ja, weil der eine Schwede hat dann halt einen anderen Schweden gekannt und der ist dann halt auch mit eingezogen. Und so hat sich das dann im Prinzip ergeben. Also über diese Facebook-Gruppe habe ich im Prinzip die Leute kennengelernt, die dann mit mir die WG gemacht haben und über halt lokale Webseiten, ja, und über lokale Firmen sind wir halt an die Wohnung gekommen.
Sehr gut. Also, Haus ist fix, Stipendium ist fix. Ich bin bereit, ins Ausland zu gehen.
Nicht ganz.
Nicht ganz. Was fehlt noch?
Die Formalitäten. Wie es halt immer so ist, der bürokratische Aufwand, den gibt's. Fangen wir mal an mit, was will die Uni denn über von mir, Philipp?
Um überhaupt Auslandssemester in seine eigenen Studienergebnisse einarbeiten zu können, braucht man ein sogenanntes Learning Agreement. Also man will ja eigentlich nicht nur ein halbes Jahr ins Ausland gehen, dort irgendwas studieren und zurückkommen, sondern man will dann die Kurse, die man dort absolviert hat, auch angerechnet bekommen. Das ist, wie bei deutscher Bürokratie immer, häufiger auch sehr streng. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wer da hinten dran steht. Also wie verzeihlich ist der Studiengangsleiter oder die Organisation. Aber um es auf dem Papier zu haben, gibt es dieses Learning Agreement und das bedeutet, dass man die Kurse, die man an der Heimuniversität absolvieren müsste, angerechnet bekommt für ungefähr ähnliche Kurse im Ausland. Und da ist sehr wichtig, dass man sich vorher im Detail informiert, ob die Partneruniversität Kurse anbietet, die den eigenen entsprechen. Die trägt man dann in dieses Learning Agreement ein und spricht die mit der verantwortlichen Person ab. Und ich würde hier sogar sagen, es ist so wichtig, dass man sogar die Partneruniversität davon abhängig machen kann oder sollte. Weil wenn es dafür keine Kurse gibt, muss man entweder ein Semester länger studieren oder, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Wenn man nichts anerkannt bekommt, muss man all diese Kurse zu Hause wieder nachholen. Und das ist mir im ersten Auslandssemester passiert. Ich hatte zwar ein Learning Agreement, aber die Partneruni in Aruba hat dann zu diesem Semesterwechsel ihre Kurse geändert. Und der eine Kurs wurde auf Holländisch gehalten und der andere wurde gar nicht angeboten. Das heißt, ich wollte 4 Kurse machen und 2 davon wurden gar nicht angeboten. Hm. Das heißt, es wurde ein sehr ruhiges Auslandssemester. Ich habe am Ende nur 2 Kurse dort machen können. Und dementsprechend musste ich am Ende zu Hause dann Semester länger studieren.
Ein Vorteil bei mir war halt, dass ich Wahlkurse hatte. Und bei Wahlkursen sind die Profs natürlich etwas unempfindlicher. Ne? Wenn ich natürlich einen Kurs habe, der diskrete Strukturen oder Algorithmen und Datenstrukturen heißt, naja, da ist es natürlich schwer, einen exakt passenden Kurs an der Partnerhochschule zu finden. Wenn du natürlich jetzt aber einen Wahlkurs hast, der irgendwie heißt, keine Ahnung, Advanced Mathematik oder sonst was, da passt halt viel mehr drunter. Ja? Also egal, ob du Statistik oder sonst was machst. Und aus dem Grund...
Ist ein sehr guter Tipp, sich die Wahlmodule fürs Auslandssemester aufzusparen.
Genau. Bei mir zum Beispiel waren die eher im vierten Bachelorsemester und viertes, fünftes. Und da lohnt sich das natürlich dann. Ne? Wenn ich jetzt im dritten Semester ein Auslandssemester mache, wo ich halt die festen Kurse habe, wird es, glaube ich, schwieriger. Ja, gerade weil manchmal auch die Anzahl der ECTS nicht exakt passt. Ne? In verschiedenen Ländern hast du auch verschiedene Einheiten, das muss man sagen. Diese ECTS-Einheit gibt es nicht überall. In den USA war das Units, ja, und das ist auch nur die Hälfte. Das wird dann verdoppelt sozusagen, um das in ECTS umzurechnen. Und bei mir hat das jetzt perfekt gepasst. Ich hatte 6 ECTS-Kurse in Deutschland, die ich machen musste. Und in den USA waren es 3 Units. Und das war da umgerechnet dann auch 6 ECTS. Ja. Learning Agreement hatten wir. Allerdings hilft mir das natürlich noch nicht, einzureisen. Ja, das ist natürlich auch wieder ein Schmerzthema. Ich zum Beispiel habe ein Visum gebraucht für USA. Ja, ein F1, also ein F1-Visum braucht man für die USA. Das muss man beantragen.
Das ist gar nicht so einfach, oder?
Bei mir war es relativ entspannt. Ich habe richtig Angst vor dem Termin gehabt, weil du wirst ja auf Englisch interviewt und so. Dann musst du nach Frankfurt, ja. Aber das war mehr so, hey, wieso willst du nach San Diego? Und ich so, ja, ich war halt schon mal dort, hat mir sehr gut gefallen, ist schon lang her. Und ach, du warst schon mal cool, ja, ach, San Diego finde ich auch so schön. Das war super entspannt, ja. Ich habe Ende 2024 mein Auslandssemester gemacht und habe da wirklich keine negativen Erfahrungen Richtung USA gemacht. Das möchte ich nochmal betonen. Neben Visum, Krankenversicherung, auch so ein Thema. Meine deutsche Krankenversicherung versichert mich natürlich nicht im Ausland mit. Das heißt, da habe ich extra was abgeschlossen.
Es ist häufig auch verpflichtend von den Unis.
Genau.
Von den Unis, die man besucht. Vielleicht da noch dazu, Impfung war für mich ein Thema in Aruba und auch in Taiwan, dass man auf jeden Fall zum Hausarzt geben sollte. Es wird häufig gar nicht von den Unis vorgeschrieben, nur empfohlen, aber dass der Hausarzt einen berät, die wichtigsten Impfungen auch abzudecken.
Bei mir gab es zum Beispiel eine Liste an Pflichtimpfungen, die du haben musst, ja, obwohl es einfach nur USA ist, von der Uni. Allerdings waren das eher so die Basics, die man in Deutschland auch im Durchschnitt, würde ich sagen, hat.
Gut, ja, ich erinnere mich, das hatten wir jetzt in Taiwan auch. Es könnten auch noch so Sachen auf einen zukommen, wie ich hatte einen Tuberkulose-Test zu machen. Also ich musste einmal zum X-Ray und nachweisen, dass ich keine Tuberkulose habe. Sowas kann noch dazukommen. Vielleicht auch noch als Formalität, in manchen Ländern ist es wichtig, ein lokales Bankkonto zu haben. Also das hatte ich jetzt noch nicht erfahren, aber ich habe mal Austauschstudenten aus Neuseeland und Serbien in Frankfurt geholfen anzukommen und die mussten für das deutsche Studentenwohnheim ein deutsches Bankkonto anlegen. Also natürlich sind die wieder mit mehr Bürokratie bei uns behaftet, aber das kann im Ausland auch auf einen zukommen, dass man vielleicht gewisse Sachen nur mit lokalen Bankkonten zahlen kann. Man darf aber auch mal damit rechnen, dass man vielleicht seine Miete bar zahlt, was man bei uns noch nie gehört hat, aber habe ich auch schon mitgekriegt. Auf so Sachen sollte man eingestellt sein.
Ich glaube, da bist du schon mal auf einem guten Pfad. Wie läuft es denn mit dem Zahlen? Aber in Deutschland sind wir ja noch sehr, sehr Bargeld behaftet. Ich kriege das so im Urlaub mit. Alles Karte, keiner hat mehr Bargeld. Ich war letztens erst in Dänemark. Das Geld sieht aus wie aus 1900, weil keiner mehr Bargeld bei sich trägt. Das ist eh egal. Wie viel Bargeld brauche ich vielleicht? Ein Konto, wo ich dann kostenlos im Ausland zahlen kann, also gebührenfrei und eventuell auch abheben kann, ist natürlich sehr, sehr von Vorteil. Habt ihr da so ein paar Tipps?
Also ich kann für USA sprechen und da ist es eigentlich kein Problem, fast alles mit der Kreditkarte einfach zu machen.
Auch dem Taxifahrer nicht mal so ein
Zehner. Uber, das geht über Apple Pay und da hast du eh deine Kreditkarte hinterlegt und also ich habe da wirklich fast...
Tipping Culture,
ja, ist so ein Ding in den USA, das stimmt. Nichtsdestotrotz, ich kam fast über mit meiner Kreditkarte durch. Ich habe klar ein paar Euro Bargeld immer dabei gehabt, aber nicht mehr.
Also Euro?
Dollar. 50 Dollar habe ich dann immer dabei gehabt. Zum Beispiel beim Friseur, da konnte ich mit Karte zahlen. Also Friseur war es, glaube ich, das Einzige, wo ich Bargeld gebraucht habe. Ansonsten, ich kam da sehr gut durch. Natürlich empfiehlt es sich, glaube ich, eine Ersatzkarte dabei zu haben, ja, falls mal doch die Karte gesperrt wird oder verloren geht oder was auch immer. Natürlich noch ein Backup zu haben, lohnt sich schon. Da gibt es ja auch verschiedene Zahlungsdienstleister mittlerweile, wo man für relativ günstig oder sogar gratis eine Debitcard bekommt, mit der man auch in den USA bezahlen kann. Also das empfiehlt sich, denke ich, schon.
Also ich glaube, Amerika ist da so ein Ticken weiter. Ich habe auch anderes erlebt. Was ich jedem empfehlen würde, ist ein neues Bankkonto zu eröffnen, was so eine Debit-Credit-Funktion hat. Also man hat ein Girokonto, auf das man Geld hinterlegt, kann aber mit Kreditkarten Stil abrechnen. Also das ist meistens von Visa oder Mastercard. Das funktioniert überall in der Welt. Vielleicht lohnt es sich sogar manchmal, Bargeld in Deutschland abzuheben und mitzunehmen. Also ich habe es beim Reisen erlebt, dass gerade Bankautomaten in so Ländern wie Thailand extrem teuer sind, dass man teilweise 15-20% Gebühren am Ende zahlt. Wenn man das hochrechnet auf ein Auslandssemester, wo man vielleicht doch häufiger in Bar zahlen muss, ist das schon sehr viel Geld. Und diese Debit-Credit-Karten haben meistens auf deutscher Seite zumindest schon keine Gebühren. Und wenn man dann noch die richtigen Banken im Ausland findet, zahlt man da manchmal auch keine Gebühren. Und ich habe in Taiwan doch relativ viel Bargeld benutzt. Also alle größeren Restaurants oder Einrichtungen oder was weiß ich, wo man das Geld hat, alles gebraucht hat, die nehmen Karte, aber gerade so kleine Märkte, Stände, haben alle kein Kartengerät. Deswegen lohnt es sich da schon vorher ein bisschen mit auseinanderzusetzen, was braucht man. Und da würde ich diese Debit-Credit-Karten empfehlen.
Das ist total verrückt, weil in den USA war es so, ich bin da auf irgendwelche Street-Food-Festival gewesen, ja, bezahlt so einem Stand, holst dir einen Hotdog und da kannst du teilweise ja auch mit Karte zahlen. Nicht immer. Also wir waren mal auch an einem original mexikanischen Taco-Stand, das war sehr, sehr gut, muss ich fairerweise sagen. Aber da konnten wir auch nur mit Bargeld zahlen. Also es gibt Ausnahmen, ja, aber im Durchschnitt würde ich sagen, ich habe fast alles so... wirklich fast alles an die, keine Ahnung, über 95% mit Karte bezahlt. Ansonsten, ja, jetzt haben wir alles geregelt. Dann geht's in den Flieger und dann geht's los. Aber wie war das denn für dich, die ersten Wochen, dieses Ankommen, Leute kennenlernen? Wie war das für dich? War das schwierig? Hast du Heimweh gehabt? Weil ich glaube, das ist auch sehr individuell.
Würde ich auch sagen, es ist schwer zu sagen. Aber man kriegt ja auch mit, wie es den anderen geht. Also ich glaube, man hat das komplette Spektrum von Leuten, die Heimweh haben, bis hin zu fühlen sich direkt wohl. Und ich würde sagen, ich bin eher einer, der sich immer direkt sehr wohl gefühlt hat. Meistens ist der Ablauf auch ähnlich. Man kommt an und nach wenigen Tagen ist die Orientation Week, also die Orientierungswoche der Gasthochschule. Das hatte ich in Aruba einmal sehr intensiv. Das war eine sehr kleine Gruppe. Ist eine kleine Insel, deswegen weniger Leute. Und wir sind dann relativ schnell, haben alle entschieden, also das ist jetzt unsere gesamte Gruppe und alle Studenten, die jetzt hier sind, sind eine Gruppe. War relativ einfach. In Taiwan komplett unterschiedlich, da waren es über tausende Studenten tausende Austauschstudenten in der Hauptstadt und man hat sich eher dann seine Gruppen gesucht. Selbst beim Orientierungstag waren hunderte Leute anwesend und man muss halt so ein bisschen aus sich rauskommen, Leute ansprechen und dann findet man natürlich heraus, mit wem man da seine Zeit verbringen will. Das soziale Netz baut sich meistens sehr schnell auf, weil die Unis genauso wie bei uns die Möglichkeiten bieten, das zu machen. Der Alltag hat sich auch schnell ergeben. Man hat seinen Stundenplan bekommen, man ist schnell drin. Man gewöhnt sich dann doch schnell an so eine neue Stadt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die größten Hürden sowas wie Kulturschocks sind. Also gerade wenn es um Hygiene, Essen und so Dinge geht, wenn man da empfindlich ist, braucht man eher ein bisschen länger. Also ich kann ein Beispiel aus Taiwan nennen, da gibt es so Nachtmärkte, Night Markets, wo man essen kann. Und wenn man auf die es erstmal kommt, dann stinkt es da ungemein, schrecklich. Es stinkt, als würden überall die Mülltonnen offen sein. Das liegt aber an einer Spezialität dort, die heißt Stinky Tofu. Habe ich später auch dann häufiger mal probiert. Aber da muss man sich dran gewöhnen.
Ist das dieser schwarze?
Nee, der ist nicht schwarz. Es ist einfach so ein fermentierter Tofu, der einen extrem strengen Geschmack hat. Und gleichzeitig rennen da auf diesen Night Markets und überall in der Stadt, vor allem im Sommer, unmöglich viele Kakerlaken rum. Also Hunderte, Tausende. Und ich will dir nicht mal vorwerfen, dass die unhygienisch sind, sondern da kann man gegen diese Plage einfach nichts machen. Und da mussten sich einige bei uns dran gewöhnen, bis man da mal ein bisschen gewöhnt ist dran.
Ja. Ja, wir hatten auch ein paar komische Sachen, allerdings, ich glaube, in die Richtung habe ich nicht so negative Erfahrungen gemacht. Bei uns war in den ersten paar Tagen, auf einmal hörst du so komische Geräusche vom Dach und Fauchzen. Ich dachte, was ist das für Tiere? Und dann bin ich mal ins Wohnzimmer gegangen, habe mal rausgeschaut und ich habe nichts gesehen. Und auf einmal springen da Waschbären vom Dach runter und das war wie so ein Mobbing. Ich weiß nicht, zwei haben den einen dann in unseren Pool geschubst.
Ja, das die ertrinken.
Keine Ahnung, da haben sie den einen der Waschbär in den Pool geschubst und dann war der eine in unser Pool. Und die anderen zwei sind quasi außen rumgelaufen und das war ganz ungewohnt, weil das war ganz komisch.
Ja.
Da habe ich natürlich direkt gefilmt, ja, also. Ja, aber fairerweise Hygiene habe ich tatsächlich keine schlechten Erfahrungen, muss ich sagen, gemacht. Ich glaube, die amerikanische Kultur ist dann doch wahrscheinlich etwas näher an unserer dran.
Ja.
Ich will nur nochmal, um den Taiwanesen in den Land zu brechen. Hygiene würde ich denen gar nicht vorwerfen, die machen es nur anders.
Ja.
Also wenn wir dran gewohnt sind, dass alles in der Kühlkette gelagert ist,
ja,
dann sind die gewohnt, dass es sowas wie Wet Market gibt, wo das Schwein halt die Nacht schon draußen lag. Aber ich hatte kein einziges Mal Probleme mit dem Essen. Oder auch ein kultureller Unterschied, das kennt man ja manchmal auch aus Italien oder Südeuropa, Klos, auf die man sich runterhocken muss.
Ja.
Das sind auch Sachen, die macht man nicht gerne, die ist man nicht gewohnt, aber das ist dort halt einfach normal. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann aber trotzdem irgendwie beim Ankommen vielleicht, wenn man dann ein bisschen länger braucht, es braucht ein bisschen Zeit, um sich einzugewöhnen.
Ja, das verstehe ich.
Wie war das eigentlich für dich, Philipp? Eine andere Sprache und Taiwan tendenziell auch eher ein Land, wo die Leute nicht so gut Englisch können. Dann die Sprachbarriere.
Die Taiwanesen sind tolle Leute, einfach sehr, sehr offen. Und wenn man da mit Händen und Füßen versucht zu reden, dann helfen die einem. Ich glaube, die größte Änderung zum ersten Auslandssemester, würde ich sogar eher sagen, ist, dass Google Translate so unfassbar gut funktioniert. Also ich wollte jetzt keine Werbung für Google machen, gibt natürlich auch andere, aber man hält da seine Linse auf einen chinesischen Text drauf und hat innerhalb von 2 Sekunden die Live-Übersetzung, was das Ganze sehr viel einfacher macht. Man muss sich vorstellen, in Taiwan bestellt man häufig mit so kleinen Menüs, wo man anmarkert, was man haben will. Das ist natürlich alles in Chinesisch.
Ja.
Und ohne diese Google Lens würde man gar nicht wissen, was man bestellt. Wir haben uns da manchmal einen Spaß draus gemacht, dass wir einfach irgendwo die Kreuze setzen und gucken mal, was kommt. Meistens ja gut gewesen. Man kann aber auch Pech haben und dann eine Platte in der Reihe zu bekommen. Sowas kann auch mal passieren. Nur diese Sprachbarriere löst sich so ein bisschen über Technik. Ich habe natürlich auch versucht, ein bisschen Chinesisch zu lernen, bin kläglich gescheitert. Und,
ein Hoch auf die Technik.
Ja, ein Hoch auf die Technik. Und ansonsten muss man dann sagen, bin ich immer wieder überrascht, dass selbst in so einem Land wie Taiwan in verschiedenen Altersgruppen, selbst auch ältere Leute, dann auf einmal ein fantastisches Englisch sprechen. Es ist nicht so weit wie in Europa. Also in Europa spricht wirklich, da braucht man sich gar keine Gedanken mehr machen. Aber selbst in Taiwan können dann doch zu viele Leute Englisch, dass wenn man nicht mehr weiter weiß, drehen sich die Leute um, suchen jemanden und auf einmal haben sie jemanden gefunden, der Englisch sprechen kann. Da würde ich mir gar nicht mal so große Sorgen machen. Und im Endeffekt lernt man auch schnell mit Händen und Füßen zu sprechen.
Also sehr, sehr hilfsbereit, die Leute, und
ja.
Gewillt, irgendwie dich zu verstehen.
Ja.
Dann noch eine abschließende Frage, bevor wir noch ein paar Tipps hier raushauen. Was fandet ihr besser beziehungsweise schlechter als erwartet? Womit habt ihr euch schwer getan am Anfang oder was hat euch positiv überrascht? Und vielleicht auch bei dir, Philipp, den Vergleich vom ersten zum zweiten Auslandssemester.
Fange ich gerne mal an. Besser und schlechter als erwartet. Ich bin in beide Auslandssemester mit zwar Vorfreude reingegangen, aber mit wenig Erwartung. Und die wurden fast immer übertroffen. Also man macht sich dann vorher im Kopf, das allererste Mal weiß ich noch, sind die Leute cool, mit denen man da zu tun hat? Fühlt man sich wohl? Man hat zu Hause so seinen wohligen Freundeskreis und geht dann da in eine komplett fremde Umgebung. Es kann ja sein, es steht und fällt ja auch mit den Leuten, mit denen man da Zeit verbringt. Und da habe ich in beiden Semestern die Erfahrung gemacht, dass es dann so war, dass man eine unfassbar geile Zeit hat. Man geht meist in den ersten Wochen viel Party machen, lernt die Leute intensiv kennen und baut Freundschaften auf in so kurzer Zeit, die so tief gehen, dass man sich danach in der ganzen Welt besuchen geht, um sich wiederzutreffen. Was auch so ein Nacheffekt vom Auslandssemester ist, dass man in der ganzen Welt irgendwo Freunde hat, die man besuchen kann. Mhm. Das mir sehr gut gefällt. Deswegen das alles zum Besseren. Schlechter fällt mir schwer, was zu finden, weil das sind dann meistens Sachen, die man im Nachhinein dann doch wieder als irgendwie lustig oder, also klar, ich habe eben von Kakerlaken gesprochen oder irgendwelchen stinkenden Sachen und das ist in dem Moment vielleicht doof, aber diese schlechten Erfahrungen machen es dann doch wieder zu einer guten Erfahrung, weil man lebt irgendwo, es passiert was, es ist
einfach anders. Dabei.
Genau, mir ist zum Glück nie was Schlimmeres passiert. Also in Aruba ist zum Beispiel ein Freund mit einer Gruppe, mit einem Jeep auch mal nicht verunglückt, es ist keiner gestorben. Die sind aber schwer verletzt im Krankenhaus gelandet. Ich glaube, sowas könnte man in schlechter Erinnerung halten.
Ja.
Ich habe das Glück gehabt, dass sowas nie passiert ist. Es sind keine schlimmen Sachen passiert, sondern eher sehr, sehr gute Erfahrungen. Deswegen würde ich sagen, in beiden Auslandssemestern eher mehr mitgenommen. Was sich verändert hat vom ersten zum zweiten, würde ich sagen, ist, dass ich das Ganze sehr viel strukturierter geplant habe. Ich habe vorhin schon mal Selbstwirksamkeit angesprochen. Ich glaube, das habe ich auch mit am meisten mitgenommen, dass man nicht einfach irgendwo hingesetzt wird und das macht, was passiert oder nur mit den Gruppen mitläuft, die irgendwas planen, sondern dass man dort lernt, ich habe das selber in der Hand, was ich machen kann. Ich bin in einem neuen Land, ich kann mir hier einen komplett neuen Freundeskreis aufbauen, ich kann mir hier komplett neue Hobbys und Interessen aufbauen und ich habe das alles selber in der Hand. Und ich finde, das habe ich so im ersten und zweiten Semester immer wieder gelernt, dass man da doch mehr Gestaltungsfreiraum hat, als man sich irgendwie manchmal nimmt. Mhm. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen, deswegen sowas mal zu machen, weil wenn man aus seinem eigenen Umfeld mal rausgeworfen wird, merkt man häufig, dass man Interessen hat oder auch Spaß an Sachen hat, die man, was man nie geglaubt hätte.
Ja.
Was war für dich die verrückteste Erkenntnis? Was du dort gemacht hast, was du hier in Deutschland nie gemacht hast und dann gemerkt hast, hey, das finde ich doch ganz cool.
Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber für mich hat sich das doch in den Alltag jetzt eingeblendet. Ich habe mich sehr, sehr viel mehr kreativen Themen hingegeben. Also ich bin vorher ungern in Kunstmuseen gegangen. Ich habe ungern mal einen Stift in die Hand genommen. Das sind so ein Hobby, was ich früher nicht mit mir verbunden habe. Ich habe gesagt, das finde ich langweilig. Also wer macht sowas? Aber das ist zum Beispiel das letzte Auslandssemester dazu gekommen, dass ich an so Sachen und auch an sehr viel ruhigeren Sachen Spaß habe. Ich gehe mit meinen Freunden sehr viel aus, wir sind unterwegs, wir machen Wochenendausflüge, Party hier, Party da. Und mit den Leuten dort bin ich dann auch mal, wir machen einen Wanderausflug, wir machen was Kulturelles. Das sind so Sachen, die hatte ich vorher nicht so intensiv auf dem Schirm. Und die sind durch die neuen Freunde und durch das neue Umfeld dann doch sehr viel stärker rausgekommen. Das nehme ich jetzt mit und baue es in meinen eigenen Freundeskreis ein. Also ich nötige gerade meine Freunde zu neuen Aktivitäten.
Zu wandern.
Wir haben letztens so ein Sip and Paint zum Beispiel gemacht. Also so ein Wochenende, wo wir dann einfach so einen Samstag uns in die Sonne setzen, was malen und dabei einen Espresso Martini in der Hand haben.
Geil.
Das macht schon Spaß. Und das hätten die, glaube ich, vorher auch nicht gemacht. Hatten aber jetzt doch sehr viel Spaß.
Cool, cool.
Ja, da hast du natürlich absolut recht. Das Auslandssemester ist nur das, was du draus machst. Du hast es halt selbst in der Hand und deshalb, ich glaube, da kann man nur an jeden appellieren, das auch zu nutzen, diese Chance, die man da halt einfach hat, mal irgendwie aus sich rauszukommen. Und natürlich ist es komisch, wenn du im Flieger sitzt und denkst, shit, ich kenne da niemand. Ich ziehe jetzt mit irgendwelchen Randoms, mit denen ich zweimal telefoniert habe, in die WG. Das ist ein komisches Gefühl. Also für mich war es auch ein komisches Gefühl, aber halt da über seinen eigenen Schatz zu springen und das Beste draus zu machen. Und ich glaube, was anderes kann man nicht sagen. Das gehört einfach dazu, ein bisschen die Vorfreude und auch ein bisschen Angst vielleicht. Oder Respekt würde ich es eher bezeichnen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Kontakte, die man da knüpft, ne, egal ob mit Einheimischen oder auch mit anderen Austauschstudenten, die hat man halt, ne, und teilweise auch fürs Leben. Vielleicht noch als für einen Kontext, der Valentin weiß es, ich habe meine Freundin im Auslandssemester kennengelernt, von daher, das ist natürlich was Schönes und auch aus dem Grund kann ich es eigentlich nur jedem empfehlen. Das ist einfach toll, die Erfahrung, die man da mitnimmt.
Ein Kontakt fürs Leben.
Sozusagen, ja.
Ich war jetzt erst das Wochenende die Freunde aus dem Auslandssemester besuchen. Wir waren in Amsterdam und Utrecht zusammen. Deswegen, also diese Freundschaften bleiben. Und meistens über Jahre, also selbst aus dem ersten Auslandssemester habe ich noch Kontakt mit den Leuten. Es wird weniger intensiv, aber dieses halbe Jahr ist so bindend, weil man alles miteinander macht. Also wir haben häufig Wochen hintereinander Ausflüge gemacht. Wir sind wandern gegangen, wir sind an der Küste gewesen, wir sind eine neue Stadt besuchen gewesen. Und das ist so intensiv, wie man es seit vielleicht Schulzeit nicht mehr hat. Also die Uni-Zeit ist schon toll, um neue Freunde kennenzulernen, aber ich finde, so ein Auslandssemester ist nochmal eine andere Möglichkeit.
Ja, super spannende Folge. Wie gesagt, kleines Herzensthema auch von mir. Danke, Philipp, dass du dabei warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke auch von meiner Seite.
Und zu guter Letzt würde ich gern euch noch eine Frage stellen. Wir haben ja gestartet mit viele bereuen's, kein Auslandssemester gemacht zu haben.
Mhm.
Philipp, bereust du es, eins gemacht zu haben, beziehungsweise sogar zwei gemacht zu haben?
Ich bereue es vielleicht noch nicht, noch ein drittes gemacht zu haben.
Ah.
Also das hat wirklich riesen Spaß gemacht. Ich kann es jedem empfehlen und ich bereue wirklich keinen Tag von diesen Auslandssemestern.
Ja, schließe ich mich an. Valentin, du bist jetzt derjenige, der kein Auslandssemester gemacht hat.
Das ist
haben
korrekt.
Haben wir dir den Mund jetzt so wässrig gemacht, dass du dich jetzt nochmal einschreibst?
Ja, ihr habt es mir schon sehr schmackhaft gemacht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich bereue es nicht gemacht zu haben, aber ich glaube, es wäre cool gewesen, die Erfahrung mitgenommen zu haben. Ich bin jetzt nicht todtraurig drüber, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich bin auch sehr zufrieden, wo ich jetzt stehe und eben mit dem Weg ohne Auslandssemester. Aber ein Stück weit denke ich mir auch so, boah, das ist eine Erfahrung, die macht man später halt nicht nochmal. Ist schon cool. Und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt.
Absolut.
Ihr kommt ans Ziel ohne, aber es ist eine Erfahrung, die man nie wieder machen kann. Außer ihr studiert nochmal in hohem Alter, was eher unwahrscheinlich ist.
Du weißt ja, der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel, genau. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, sag ich jetzt als jeniger, der keins gemacht hat, macht eins, zwei oder drei. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Das war Spotlight on After School, eurem Podcast für echte Einblicke in Studium, Ausbildung und Beruf. Ob in der Bib, im Bus oder beim Prokrastinieren, schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne euer Feedback in den Kommentaren da oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@sva.de. Abonniert den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen und teilt ihn gerne. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dahin, macht's gut.